Roll, der Motorrad-Podcast von Ride Online und dem Mo Motorradmagazin mit Vollgas rein in Episode 4. Viel Spaß! Und hier ist euer Gastgeber, Thomas Kutti Kottroff.
Hello, servus, herzlich willkommen. Wir sitzen in München bei der Rockantenne. Willkommen zum Bock'n'Roll. Wir starten in die nächste Folge unseres Motorrad-Podcasts der Rockantenne und freue mich, heute hier wieder im Studio zu sitzen. Draußen eher nass als trocken, deswegen fällt es gerade leicht, sich hier ans Mikro zu setzen. Ich begrüße ganz herzlich meinen heutigen Talkgast, der heute schon tapfere 300 plus Kilometer auf dem Motorrad bei Wüstenwetter abgespült hat, aus Wien angereist. Werner Jessner.
Hallo, danke Thomas Kuttruf, freue mich hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Werner ist in Österreich nicht nur daheim, er ist Österreicher, was an sich schon mal mehr als Grund ist, hier heute für gute Stimmung zu sorgen. Das gibt sicherlich einen schönen klassischen Kulturclasher. Für mich als geborenen Rheinländer und der Wiener, mal sehen, wie wir uns da vertragen werden.
Ich bin kein Wiener, nur um das mal klarzustellen. Ich komme aus der Steiermark, bin nur nach Wien emigriert. Das ist fast so schlimm wie ins Rheinland.
Gut, dann haben wir das Thema auch schon geklärt. Werner Jessner. Werner Jessner ist Autor, freier Journalist, wie gesagt, in Wien daheim seit vielen langen Jahren. Natürlich einen schweren Nagel im Kopf, was das Thema Auto und Motor angeht. Wir werden gleich noch etwas genauer über seinen Background plaudern. Aber ich möchte auch heute gerne mal loslegen mit unserem klassischen Warm-up. Die Handvoll Fragen ihm mal ins Gesicht gehauen, um das Profil des Werners ein wenig zu verstehen.
Bock'n'Roll, High Five. 5 kurze Fakten über unseren heutigen Bike-Fan.
Werner, wir starten immer mit der gebückten Frage. Greifst du lieber an Stummel oder die hohe Stange?
Beides, aber im Zweifelsfall wohl eher nicht gebückt, sondern aufrecht.
Wenn du dann angestartet bist, siehst du dich mehr so als Solist oder stehst du so auf die Gruppentherapie?
Lone Wolf, absolut.
Gar kein Vertun?
Nur unter Zwang.
Werner, erzähl uns deine erste Berührung mit der Materie im Motorrad. Kannst du dich erinnern?
Peinlich genug, aber mit einer geborgten Yamaha Virago 500 zum Rolling Stones Konzert. Mit weißem Polizeihelm und einer Lederjacke aus dem Supermarkt, die Wetter wie heute danach so nass war, dass ich sie entsorgen musste. Im Müllcontainer direkt hinter Yamaha Österreich.
Ja gut, ich gehe davon aus, die nächste Frage nach dem Traumbike endet jetzt nicht mit Virago, aber erzähl, was würde in deiner Garage heute stehen, wenn es eine Wunschliste gäbe?
Ich hatte jetzt 350 Kilometer lang Zeit, mir darüber Gedanken zu machen und es kann nur eine Antwort geben, nämlich Honda RC 211V, das erste MotoGP-Bike von Honda. Das war das erste und einzige Bike, wo ich beim Absteigen weinen musste, weil es so schön war.
Klare Aussage. Werner, wir sitzen hier bei der Rockantenne und so ein bisschen swingen wir auch mit, beziehungsweise rocken mit. Und mich interessiert noch so ein bisschen was bei dir, ob bei dir was im Ohr läuft, wenn du am Lenker bist. Hast du eine spezielle Musi, die dich so begleitet auf dem Ritt?
Es ist so schlimm. Ich habe eine schwere Jugend mit Radio Steiermark hinter mir, wo nur Schnulzen und Volksmusik läuft. Ich habe permanent irgendwelchen wirklich akustischen Sondermüll im Kopf. Aber wenn ich mir jetzt ein Bike-Lied, wo das auch intellektuell irgendwie dazu passt, würde ich wählen von den Tindersticks gemeinsam mit Carla Torgersen von den Walkabouts Traveling Light, weil die Idee des Traveling Light und Motorrad, das passt ja wirklich gut zusammen, zumindest in meiner Welt.
Und dann fühlst du dich jetzt hier auch mal richtig wohl, gell?
Total, total. Ich kann alles am Körper tragen, was ich brauche. Das ist für mich eigentlich die perfekte Art, unterwegs zu sein. Nicht mit dem Pampers Bomber mit 37 Eventualitäten, sondern Motorradfahren heißt für mich, ich bin reduziert auf das Allernötigste und das ist eigentlich eine schöne Art des Reisens.
Ja, super Intro, Werner, vielen Dank. Du bist Autor, freier Journalist, da steckt ein großes Feld hinter. Ich würde gern für mich selber, aber auch vor allem für unsere Zuhörer gerne ein bisschen verstehen, was du da überhaupt wirklich so treibst. Das sind relativ freie Begriffe. Du bist natürlich erstmal in welchen Bereichen arbeitest du journalistisch?
Im Prinzip versuche ich, möglichst offen für alle Bereiche zu sein. Allerdings saugt mich dieses Automotive-Eck nach wie vor an. Ich habe eine Historie als Motorrad- und Autojournalist, auch als Sportjournalist für diverse Medien in Österreich und auch international. Aber ich mache im Prinzip alles und das macht den Job für mich auch spannend, mir vorzustellen, ich müsste jeden Tag über Autos schreiben oder jeden Tag über Motorräder oder jeden Tag über Fertigteilhäuser. Das wäre mir dann zu wenig.
Ich gehe davon aus, dass das hat jetzt aber nicht allein was mit der Virago zu tun. Also so deine Affinität für das Thema Bewegung, Dynamik, das wurde schon anders auch geweckt, oder?
Ich komme aus einem ganz kleinen Dorf, das nicht mal eine Ortstafel hatte, so klein ist das. Alles, was man dort tun konnte, war Radfahren im Prinzip, weil selbst zum Fußballspielen waren die Wiesen zu steil. Das heißt, das Fahrrad war meine Initiation ins Leben, in die Mobilität, ins Unterwegssein und ins Abenteuer. Und für mich hat sich der Kreis dann völlig logisch und linear geschlossen. Kreis schließlich linear, das war jetzt wirklich ein schöner Satz jetzt. Ne? Fahrrad, danach Motorrad, danach Auto. Ich bin heute, steht für mich das Fahrrad völlig gleichberechtigt neben Motorrad und Auto. Es gibt einfach den konkreten Anlassfall entsprechend das richtige Verkehrsmittel und es macht alles Spaß. Ob ich jetzt mit einem Auto auf der Rennstrecke bin, ob ich mit dem Motorrad durch den Stau wusle oder alleine mit dem Fahrrad im Wald eine gute Zeit habe, das steht für mich alles nebeneinander und mit den Jahren entwickelt man eine gewisse Kompetenz und eine gewisse Glaubwürdigkeit und das macht alles Spaß und macht spannend und abwechslungsreich. Ach, und es ist natürlich auch, man kommt mit unterschiedlichsten Menschen in Berührung. Hier sitze ich dem gestandenen Biker Kutte gegenüber. Beim nächsten Mal sitze ich auf einem Berggipfel und schaue mit dem Fahrrad runter und fühle mich genauso wohl. Und das ist im Prinzip, mache ich das, was mir Spaß macht, was ich lebe meinen Beruf, so kann man es vielleicht am besten sagen.
Mhm. Ja, dein Beruf, freier Autor, freier Journalist, das kann man sich gar nicht so drunter vorstellen, wie so ein Tagesablauf ist. Erklär uns ein bisschen, was macht ein Freier in dem Metier? Wie läuft dein Leben ab?
Freier Journalist ist im Prinzip Nutte. Du machst alles, was dir angetragen wird und worauf du Bock hast. Das kann bedeuten, weiß ich nicht, eine Reisegeschichte zu machen mit dem Motorrad, indem wir eine Bierkiste hinten drauf dübeln und 12 Brauereien in 3 Ländern abklappern und aus jeder Brauerei Bier mitnehmen, wie letztens fürs Mo. Das kann bedeuten, ein Buch zu schreiben, wie gerade jüngst. Das kann aber auch bedeuten, völlig banale Gebrauchstexte zu machen, Unterlagen zu übersetzen. Im Prinzip mache ich alles, eben weil mir alles gleich wichtig und gleich wertvoll ist. Abwechslung ist ein ganz, ganz großer Teil meines Lebens.
Das heißt, du bist aber auch ein freiheitsliebender Mensch. Das steckt ja auch in dem Wort drin, dass du dich auch nicht bewusst auf eine immer sich wiederholende gleiche Aufgabe festnageln lassen willst, oder?
Ja, absolut. Ich hätte vermutlich ganz gut Karriere machen können im klassischen Sinne, habe aber dann irgendwann beschlossen, dass ich nicht täglich anderen Menschen beim Denken in irgendwelchen Meetings zuhören will, sondern ich sehe mich als der Typ, der am Lagerfeuer sitzt und die Geschichten erzählt.
Oh, wo sind die Taschentücher?
Was? Linke Tasche.
Na, wie lange machst du das schon, Werner? Das braucht ja auch eine gewisse, da braucht man ein bisschen Stehvermögen, gell?
Seit ich 19 Jahre alt bin. Ich habe tatsächlich begonnen, oder ich lebe vom Schreiben, seit ich 19 bin. Ist vielleicht eine ganz lustige Geschichte. Damals ein halb lustiger, halbherzig, ernster Student. War mit am Weg mit der Straßenbahn damals auf die Universität von meinem Studentenheim und sehe vor mir jemanden ein Mountainbike-Magazin lesen, ein österreichisches, das ich natürlich kannte. Und ich lese so über die Schulter mit. Und da dachte ich mir, also das kann ich auch. Und habe dann mir das Heft tatsächlich gekauft, wieder mal. Heute würde man sagen, in Initiativbewerbung geschrieben. Und die waren froh, dass sie einen Trottel gefunden haben, der ihnen den Laden macht. Das war es dann für die nächsten 1,5 Jahre. Da habe ich viel vom Job über den Job gelernt, auch erste Pressereisen. Ich weiß noch, eine Reifenpräsentation für Fahrräder, 3 Tage in Palm Desert in Amerika, also so frühe 90er. Das war schon, unterschätzt man aus heutiger Sicht, wie professionell das dann eigentlich dann doch war. Dann hatte ich es mal gesehen nach den 1,5 Jahren, wusste in der Früh beim Aufstehen nicht, dass ich an diesem Tag kündigen würde, habe ich aber gemacht und danach musste ich mich auf eigene Beine stellen.
Ja, das auf eigene Beine stehen, da braucht man ein bisschen durchaus, wie sagt man so schön, ein bisschen Eier in der Hose, weil du musst dich ja mal ein bisschen neu erfinden und du musst einfach auch über die Runden kommen, ne?
Nein, das war insofern lustig. Alles, was ich hatte, war eine Barbekanntschaft. Ich habe damals über einem Café gewohnt und der Typ neben mir hat 2 Bäckchen Gitan geraucht und 3 Liter Cola getrunken. Das dementsprechend hat auch ausgesehen. Und ich wusste, der schleift Steinböden ab, so für Einkaufszentren und Hotellobbys und so weiter. Und er hat mir angeboten, bei ihm zu arbeiten. Das sah dann so aus, dass man um 7 Uhr abends beginnt und um 7 Uhr morgens vom Portier rausgeschmissen wird. Und jeden Morgen gab es Kohlebar auf die Kralle. Ich wusste, wenn ich eine Woche pro Monat Böden abschleife, habe ich genug Kohle, um 3 Wochen pro Monat zu versuchen, Journalist zu werden. Das hat dann geklappt.
Wow, das ist, das ist auch Commitment. Ne? Also da hast du auch nichts anbrennen lassen.
Aber ich hatte wahnsinnig Glück und richtig tolle Mentoren. paar Stationen später kam dann Herbert Völker des Weges. Herbert Völker ist ein der österreichische Autojournalist. Ich habe die Autorevue mit 12 Jahren immer im Supermarkt gelesen, beim Warten auf den Schulbus, weil die Sprache so schön war. Und da Herbert Völker hätte über Kühlschränke schreiben können. Ich hätte es trotzdem gelesen und wäre heute wahrscheinlich in der Kühlschrankbranche. Gott sei Dank waren es dann Autos und Motorräder und darum sitzen wir auch hier. Also vielen Dank an all diese Mentoren im Hintergrund, die einem jungen, ungestümen, teilweise wahnsinnig batscherten Menschen die Chance gegeben haben, Fehler zu machen.
Der Input ist ja bei dir auch wirklich auf fruchtbaren Boden gefallen. Es wäre jetzt schon auch durchaus mal angemessen, dein Talent durchaus auch zu würdigen, denn sonst hätte sich das ja alles so nicht entwickelt. Du hast ja auf deiner Station in den letzten Jahren ja auch schon wirklich sehr Beachtliches geleistet, bist in ganz viele spannende redaktionelle Projekte eingestiegen, hast auch einige wirkliche Impulse in der Szene gesetzt. Also muss sagen, ich schätze dich selber auch ja unheimlich als absoluten Experten. Das Wort jetzt der Edelfeder, das mag man vielleicht nicht so laut aussprechen. Aber du hast schon ein sehr, 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 sehr hohes Standing ja auch in der Welt, die arbeitet. Und das kommt nicht nur über Mentoren, sondern auch aus eigenem Antrieb.
Weißt du, ich langweile mich ungern beim Lesen. Und noch viel weniger mag ich es, wenn ich mich beim Schreiben langweile. Wenn ich mir vorstelle, dass ich diesen Satz schon einmal geschrieben habe, dann muss ich ihn sofort löschen.
Klare Aussage. Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass ich bei dir schon mal sowas, so eine Phrase, dass sie dies schon mal irgendwie wiederholt hätte.
Es gab so den Ausdruck der Käfigwörter. Wörter, die eingesperrt sind und nicht raus dürfen. Zum Beispiel bei Fahrradpedalritter. Wer Pedalritter schreibt oder sagt, das ist ganz, ganz furchtbar. Das hat bei mir so ein Mitarbeitsminus. Da muss er sich lange, lange benehmen, um sich davon zu erholen.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, vielleicht sollten wir wirklich als deutsche Journalie, Presse, Medien generell auch einfach viel häufiger mal Sprachkurse bei den Österreichern nehmen. Ey, das ist doch wirklich, eure Liebe zur Sprache scheint einfach ausgeprägter zu sein. Beschäftigt ihr euch damit mehr? Wie ist deine Sicht dazu, zu der unfassbar schönen Ausdrucksform, die da teilweise rausblumelt?
Ach gut, weißt du, es gibt so viele Österreicher, die überhaupt nicht Deutsch können.
Okay, ja, mehr muss ich wohl nicht sagen. Ein Stichwort, Werner, du bist, ohne dass wir jetzt zu sehr auf die Dose schielen, du bist Redaktionsmitbegründer des Red Bulletin.
Ja, auch wieder so eine lustige Geschichte. Ich wollte damals aus privaten Gründen von der Autorevue weg und der Plan war, ein Mobilitätsmagazin zu gründen. Ich war dann schon relativ weit und habe einen Push angenommen für damals einen Teil von Red Bull, wo ein lieber Freund von mir die Chefredaktion, Herausgeberschaft hatte, wie auch immer, den kannte ich aus meiner Zeit aus der Formel 1, wo ich Journalist war, und er war der Pressesprecher von Michael Schumacher in der Ferrari-Zeit. Und ich erzähle dem Bernd dann, so heißt er, dass ich jetzt mein eigenes Magazin mache und so weiter. Und dann merke ich, wie er plötzlich ganz ruhig wird. Und nachdem so der offizielle Teil vorbei war, nimmt er mich zur Seite und sagt, du, wir machen jetzt was Neues, ein Monatsmagazin aus der Welt von Red Bull, möchtest du da nicht mitmachen? Und nachdem mein Mobilitätsmagazin ohnehin so finanziell auf ein bisschen wackeligen Beinen stand, dachte ich, na, warum denn eigentlich nicht? Und das war so konzipiert als All-Star-Team. Die hatten von allen Redaktionen wirklich gute, gute Leute, von Chefredaktion bis Artdirektion bis Fotochef. Also da hatte man schon das Gefühl, die wollen wirklich was. Und das war dann 2007 die Gründung des Red Bulletin, wo ich dann halt ab der Nullnummer dabei war und noch immer relativ lose, aber konstant assoziiert bin.
Und das ist ja ein internationales Magazin, es erscheint mehrsprachig nach wie vor.
Absolut. Da hat mich gereizt, dass man wirklich, da steht dir die Welt offen. Und wenn du Red Bull an deiner Seite hast mit der Infrastruktur und mit dem Kommunikationsbedarf, wenn man das dann ordentlich macht, dann fährt man halt plötzlich bei Stefan Peter Hansel auf der Dakar mit und schaut mal, wie das denn sein Beifahrer auf der Dakar macht. Oder man ist am Pikes Peak, wo Sebastian Loeb den Rekord pulverisiert. Oder so wie letztes Jahr hatte ich mal kurz Lust, Moto 2 zu fahren. Na, dann fährt man halt schnell mal Moto 2 am Red Bull Ring. Das gibt's einfach sehr viele Möglichkeiten, die man nutzen kann, die man erzählen kann. Und wenn du als Journalist das Ding einigermaßen beherrschst und einigermaßen weißt, was du tust und das auch noch so rüberbringst, dass der Leser zu Hause sich denkt, oh, jetzt habe ich das Gefühl, ich bin mit dem mitgefahren, dann ist es eigentlich ein Win-Win für alle.
Ja, das war auch meine Erfahrung mit dir. wenn ich dich versucht habe zu kontaktieren in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, dann war häufig schon, es kam zwar immer eine Antwort, aber meistens lautete die, du, ich bin gerade auf dem Eissee in Finnland, du, ich bin gerade irgendwo in irgendeinem Geröllhang, gerade ist schlecht, aber ich melde mich wieder. Also du bist auch schon mega viel auf Tour, ne?
Aber ich bin schon verlässlich. Das ist mir ganz wichtig. Ich bin ein Pünktlichkeitsfanatiker. 5 Minuten zu früh ist 5 Minuten zu früh, 5 Minuten zu spät ist 5 Minuten zu spät und wenn du mir eine Deadline am Mittwoch setzt, hast du den Text am Dienstag.
Das nennt man ja fast schon wieder deutsche Tugenden.
Weißt du, weil du vorher gemeint hast, freier Journalist, jetzt sich da den Künstler einzubilden und sich zu denken, ich bin der große Freigeist, das ist natürlich nur der halbe Teil der Mitte. Ich habe so viele Künstler in Schönheit sterben sehen. Verlässlichkeit und Berechenbarkeit, das ist eine ganz wichtige Tugend in einem Job.
Also das ist funktioniert nicht mit 2 Stunden, 3 Stunden am Tag ein bisschen in den Tag reinleben, sich das Glas Rotwein daneben stellen und ein bisschen in vor sich hinspinnen.
Hast du mal versucht, betrunken zu schreiben?
Einmal, glaube ich. 2-mal, 3-mal, 4-mal. Nein, ich weiß natürlich aus eigener Erfahrung, das ist ehrlicherweise es ist einfach eine wirklich harte Arbeit. Und wenn, da muss am Ende was auf dem Papier stehen, was Hand und Fuß hat und das dauert, das ist viel Disziplin.
Und gerade wenn es lustig sein soll, muss es total, es ist Arbeit. Lustig zu sein ist harte Arbeit. Jetzt nur blöd zu sein und im Halbsuch vor Sinn zu schreiben, das kannst du wegschmeißen. Das liest am nächsten Tag kein Mensch mehr.
Genau, und Arbeit ist anstrengend und das in Verbindung mit der Reiserei. Da wollte ich nochmal drauf hinaus. Du bist viel auf Tour, hast da ein bisschen, du hast Familie. Hast du schon mal gedacht, ich hau den Hut drauf? Das waren jetzt nette 20 Jahre, aber jetzt langt's mir.
Ich reise viel weniger und vor allem habe ich mit mir selbst ein Gentleman's Agreement. Ich fliege nur noch 3-mal pro Jahr. Ich fliege 2-mal pro Jahr beruflich. Falls es ein drittes Mal sein muss, dann gibt es keinen Ferienflug. Ich versuche viel mehr wieder mit Motorrad, Auto und auch Bahn zu reisen. Es gab eine Zeit, völlig verrückt, wo ich 1 bis 2 Mal pro Woche nach Schwächer raus zum Wiener Flughafen gefahren bin und irgendwo hingeflogen bin. Und die Zeiten sind wirklich vorbei. Das braucht kein Mensch mehr. Dieses Vielfliegerei und dieses Sardinentransporterwesen, das hat nichts mehr mit meinem Leben zu tun. Und insofern hat sich dann schon dramatisch was geändert. Man kann ganz, ganz viele Dinge digital machen. Persönlich, also auch hier, ich fahre mit dem Motorrad im Regen nach München. Ich weiß, wie weit München von Wien entfernt ist. Früher wäre das gewesen, ich fahre zum Flughafen, ich fliege irgendwo hin, fahre mit dem Taxi hierher und wieder zurück. Das ist kein Unterwegssein, kein Reisen. Ich finde, das Schöne am Motorrad ist das Unterwegssein, dass man sich auch spürt, dass man dazwischen nass wird, dass man dazwischen tanken muss, dass man dazwischen mal vielleicht stehen bleibt oder auch nicht stehen bleibt, dass man dazwischen, so wie gestern, meine alte Honda Varadero hat die 50.000 Kilometer gerissen bei Tempo 200. Da musste ich ja ganz fest auf ihren dicken, fetten Tank klopfen und sie sagen, Mädchen, das hast du brav gemacht. Das alles, wär's, gibt's im Flugzeug nicht. Das ist so anonym, deswegen liebe ich Reisen beim Motorrad. Und dieses Unterwegssein, das macht dir den Job so schön. Aber Unterwegssein heißt nicht, ich bin für 2 Tage auf Feuerland, weil das ist bescheuert.
Stichwort Varadero, die gute alte Varadero, da muss ich ja lachen. Ich als alter Kutti war da auf der Weltpräsentation dieses Fahrzeugs vor ich ziemlich genau 25 Jahren, kann das sein? Ja, ich doch, denke schon.
Ja, 98.
Genau, und du reitest mit der Honda tapfer durch die Gegend. Was schätzt du an der Varadero?
Das Ding ist ein Vierteljahrhundert alt und ist noch immer nicht alt. Das ist das Schöne. Ich bin relativ groß mit 87, 88. Bei Tempo 160, 170 auf der deutschen Autobahn ist hinten einfach Ruhe. Und du weißt, das Motorrad ist so stabil, das wird immer funktionieren, das hat keine Elektronik, das hat Vergaser. Okay, es ist oft wie eine große. Ach, das ist so overengineert. Das ist diese 90er Jahre und Nuller Jahre Japaner. Das ist so gut gemacht und so verlässlich. Mein Mechaniker sagt immer, die überlebt uns noch beide.
Kann ich jetzt gar nicht kommentieren, weil ich sehe es natürlich nicht viel anders. Da steckt gerade, ich meine, alle japanischen Hersteller haben bis heute großartige Technologie. Und man braucht halt eben auch nicht immer nur den letzten Kenbus-connecteden Oberhype. Es funktioniert eben tadellos, auch wenn man mal 20 Jahre zurückblendet.
Und man gewöhnt sich halt an so viel. Ich erinnere mich noch letzten Sommer, als ich hier in München eine aktuelle GS geholt habe mit der Varadero. Dann bin ich, glaube ich, 3000 Kilometer in 2 Wochen GS gefahren und ich hatte mich so an die GS gewöhnt. Ich tausche hier in München zurück, setze mich wieder auf die Varadero und denke mir, um Gottes Willen. Ist denn das erlaubt? Diese seltsame Sitzposition, dieser schmale Lenker, dieser hohe Sitz? Also man gewöhnt sich einfach auch an sein Ding. Und das ist wahrscheinlich etwas, was aus dem Motor- und Motorradjournalismus vielleicht noch mehr kommt. Man muss lernen, umzuswitchen. Und deswegen war ich auch nie jetzt nur der Gebückte oder nur der Enduro-Fahrer oder nur der Offroad-Fahrer oder nur der Rollerfahrer. Mir ist wirklich jedes Motorrad gleich lieb. Zwei Räder reicht im Prinzip und das ist mir dann wurscht, wie sie verbunden sind, wie groß sie sind. Hauptsache der Luftdruck stimmt und es ist ein bisschen Motor drinnen unten. Das wäre schon auch nett.
Aber du bist doch echt experimentierfreudig, ne? Ich habe dich auch wirklich, du sagst es gerade, du bist schon Moto 2 gefahren am Red Bull Ring. Ich habe dich aber auch schon gesehen als Teilnehmer beim Erzberg Rodeo. Also du schreckst dann auch vor den Extremen nicht zurück.
Ich mag so diese dummen Geschichten. Am Erzberg war ich dreimal am Start. Einmal mit der ersten KTM LC8, also mit dem DK-Motorrad. Nur den Prolog, weil alles andere wäre natürlich mit was Großem auf was Kleines schießen, so irgendwie halt. So hat das mir erwischt. Einmal war ich mit einem Roller am Start und einmal mit einer Harley Davidson mit silberner Fransenlederjacke und silbernem Helm.
Aber du bist eigentlich auch ein ganz normaler Motorradfahrer. Du fährst wirklich mit der Varadero und auch sonst, du bist ein kompletter Ganzjahresfahrer auch, gell?
Ja, absolut, total. Ich sehe einfach keinen Sinn darin, mich mit Autos in Städten rumzustauen. Das ist mir einfach zu blöd. Aus dem Alter bin ich raus, dass ich mich in den Stau stelle.
Ich erinnere mich, war letztes Jahr, glaube ich, vor anderthalb Jahren, schicktest du mir eine Fotokollektion mit Fotos, wo du deinen Christbaum auf der Himalayan transportiert hast und das Snowboard quasi quer verschnallt im Anschlag, also wirklich gnadenlos, ganz auch wenn es mal Schnee hat, gell?
Ja, absolut. Mein Opa hatte eine Buch SG 250, die heute in meinem Besitz ist, und der Opa in seinem Ledermantel mit seinen von Oma handgestrickten Handschuhen hat wirklich gefroren. Heute ist das Zeug so dermaßen gut, das kann man ruhig bei 0 Grad, ist überhaupt kein Problem, Motorrad zu fahren. Beziehungsweise in Österreich, und jetzt muss ich ein bisschen über meine Landsleute schimpfen, da wird so viel Salz auf den Straßen ausgekippt, dass eigentlich bis minus 6 Grad gefriert da ohnehin nichts. Also kannst du ruhig bis minus 6 Grad Motorrad fahren. Es wird vielleicht ein bisschen frisch hier und da, aber umso schöner ist es dann, zu Hause zu sein.
Lass uns ein wenig plaudern über eine eigentlich sehr hochaktuelle Geschichte. Du bist ja nicht nur in Magazinen zu lesen, sehr rührig, sondern du hast auch schon eine Reihe von Buchprojekten bewältigt, sowohl als Co-Autor als auch als Autor. Und jetzt gerade ganz frisch hast du ein Buchobjekt zur Ziellinie gebracht. Die erste deutschsprachige Marc Marquez Biografie.
Nicht nur das, es ist überhaupt die erste autorisierte Marc Marquez Biografie. Gibt es auf Deutsch, Englisch und auf Spanisch. Alles, was bis jetzt am Markt ist, ist an ihm vorbei produziert worden. Da hat halt jemand gedacht, ich habe Marc Marquez dreimal auf YouTube gesehen und deswegen schreibe ich jetzt ein Buch über ihn. Mein Buch ist tatsächlich das Marc Marquez Buch. Er erzählt in der Ich-Perspektive und ich schneide das gegen mit relevanten Ereignissen aus seinem Leben bzw. Rennszenen.
Marc Marquez wird, denke ich, ganz vielen ein Begriff sein, aber vielleicht doch nicht ganz allen. Gib uns einen ganz kurzen, einen Mini-Steckbrief über den Herrn Marquez.
Der ist jetzt 30 und 8-mal Motorrad-Weltmeister, also muss man unter Motorradfahren wirklich nicht kennen.
Werner, verrücktes Projekt. Ich habe auch ein bisschen gestaunt, wo du sagtest, ich schreibe jetzt das Marquez-Buch. Wie ist es dazu gekommen? Was passiert da?
Na, wie du weißt, habe ich ja vor ein paar Jahren das Dakar-Buch gemacht, also das Motorrad-Dakar-Buch. Dakar, die härteste Motorrad-Rallye der Welt im Verlag Benevento-Pantauro, wo du ja auch nicht ganz unbeteiligt dran warst. Aufgrund dieses Buchs haben sich dann einfach ein paar Türen geöffnet. Und dann kam mal der Verlag auf mich zu, möchtest du ein Buch über Max Verstappen schreiben? Dann habe ich gesagt, nein, möchte ich eigentlich nicht. Aber wenn ich mir einen Sportler aussuchen könnte, wo ich weiß, dass es menschlich funktioniert, dann würde ich bitte bei Marc Marquez aufzeigen wollen. Dann war das mal klar. Marc wollte eigentlich kein Buch machen, hat aber diese Amazon-Doku am Laufen, wo er sich so ein bisschen geöffnet hat. Und dann kam es aber irgendwie, hat sein Management gewechselt. Vielleicht wäre ja ein Buch doch nicht so verkehrt, weil durch diese Verletzung war es eine Zäsur in seinem Leben, 2 Jahre beinahe ohne Rennen und so weiter. Dann haben sie Marc ein paar meiner Bücher vorgelegt und da sagt er, den Typen, den kenne ich ja. Das ist doch der, der fürs Bulletin immer lustige Geschichten mit mir gemacht hat. Und es hat tatsächlich auf einer menschlichen Ebene von Anfang an total gut funktioniert. Ich erinnere mich, 2016 muss das gewesen sein, Diskussion redaktionsintern können wir Marc Marquez, damals, wenn ich richtig rechne, 20, können wir Marc aufs Cover geben. Der ist doch viel zu jung. Das Red Bulletin hat sich damals als Männermagazin gesehen. Und ich habe mich dann so in die Bresche geworfen für ihn, weil wer MotoGP fahren kann und MotoGP-Rennen gewinnt, was er damals schon gemacht hat, der ist nicht zu jung, um aufs Cover eines Motorrad, eines Red Bulletin, eines Männermagazins zu kommen. Jedenfalls mit Marc hatte ich immer ein total freundschaftliches, gutes Verhältnis. Im Zug der Arbeit mit dem Buch, das hat sich mehr als nur bestätigt.
Ja, und ein Buch schreibt man jetzt nicht einfach mal so eben runter, oder doch? Wie ist das Konzept? Wie entsteht sowas? Was ist der Startschuss? Ja.
Also ich habe mir gedacht, ich möchte sein Leben nicht linear runtererzählen, weil er ist zu jung. Seine Karriere ist nicht vorbei. Er steht noch voll im Saft, jetzt hoffentlich wieder. Das heißt, ich suche einfach Themen, die ihm wichtig sind, die ihn ausmachen, und fahre dann nach Spanien zu ihm und wir reden einfach drüber. Und er erzählt mir, wie er gewisse Dinge sieht, erzählt mir, wie er tickt, welche Werte er lebt. Und wenn du ein paar Tage mit einem Menschen in seinem eigenen Haus verbringst, kriegst du auch ein Gefühl für diese Person. Und genau das haben wir dann gemacht.
Es funktioniert also ganz klar nicht isoliert. Du musst da wirklich hin, du setzt bei ihm am Tisch.
Das war einer meiner zwei Flüge im Jahr 2023. Ich war bei Marc in Madrid. Der wohnt, der ist von Cervera, seiner Geburtsstadt, nach Madrid übersiedelt in so eine Gated Community, so ein Reichenghetto. Da wohnen Fußballer und Industrielle und Schauspielerinnen und schlagen mich tot. Vorne ist ein Portier mit Schranken, da fahren die Rolls Royces und die Bentleys und die Range Rovers aus und ein. Und da war der Treffpunkt beim ersten Tag. Dann kommt ein weißer Honda HRV in vermutet Mindestausstattung. Darin Alex Marquez am Steuer, Marc Marquez daneben. Gut, dann fahren wir in diese Siedlung rein und dann ist halt ein Haus größer als das andere. Diese Siedlung ist relativ groß mit einem See in der Mitte, wo man auch joggen kann. Marcs Joggingrunde läuft innerhalb dieser Gated Community, das sind 10 Kilometer. Also es ist schon alles sehr, sehr groß. Und dort haben wir dann unsere nächsten Nachmittage jeweils verbracht. Jetzt kommst du aus dieser Siedlung aber auch nicht raus, außer, weil da kommt ja kein Taxi rein. Das Taxi wirft dich vorne am Schranken ab. Wenn du raus willst, muss der Marc ein Uber holen. Und Marc hat mir jeden Abend den Uber zurück in mein Hotel bezahlt.
Und der Herr Marquez ist jetzt auch ja kein ganz unumstrittener Typ. Er ist ja wirklich ein Charakter und ein Kämpfer vor dem Herrn. Mhm. Manche nennen auch einfach so eine Rampensau auf zwei Rädern. Ja, ich meine, jetzt haben wir mal die Chance hier, den Werner vor der Nase zu haben, der bei ihm am Küchentisch sitzt. Jetzt erzähl ein wenig über den Typen dahinter, auch hinter dieser Killerfassade.
Ich möchte nicht gegen Marc Motorrad fahren. Aber alles andere kann man mit ihm mit großem Vergnügen und Riesenfreude und sehr, sehr viel Lachen machen. Ich habe großen Respekt vor Menschen, die alles einem Ziel unterordnen. Bei Marc ist es einfach so, er sagt, vor meinem Vorderrad hat niemand etwas verloren. Punkt. Das ist mein Job. Punkt. Legitim. Warum er nicht nur Freunde hat, liegt jetzt, glaube ich, nicht notwendigerweise nur an seiner zugegeben bisschen vogelwilden Fahrweise manchmal, sondern auch daran, dass er sich mit Valentino Rossi angelegt hat, als Rossi noch gefahren ist. 16, 17 die Crashes und so weiter. Aber auch das war Kalkül von Marc. Marc war klar, wenn er mit Valentino Freund ist, nachdem Valentino seine Spielchen mit ihm gespielt hat, dann muss er sich verleugnen. Marc Marquez ist kerzengerade. Wenn du mit ihm Spielchen spielst oder wenn du ihn nicht respektierst, dann hast du seine Freundschaft verloren. Jetzt hat Valentino in seiner Valentino-Haftigkeit, und jeder liebt Valentino, auch ich liebe Valentino, hat natürlich seine politischen Spielchen gemacht, hat versucht, Marc aus der Reserve zu locken. Und Marc hat dann irgendwie gesagt, so nicht, mir reicht's. Du hast meinen Respekt verspielt, auch wenn ich weiß, dass ich mich mit all den Rossi-Fans da draußen anlege. Das ist mir egal.
Ja. Also er ist absolut konsequent, der macht sein Ding.
Absolut konsequent. Beeindruckend, dass jemand das so macht und dann kannst du mit ihm trotzdem ganz normal gegenüber sitzen und ganz normal reden. Und wenn ich mich an die Bänder zurückerinnere, die wir aufgenommen haben mit dem Buch, die halbe Zeit lachen wir miteinander. Das ist so ein positiver, fröhlicher Mensch. Es ist wahrscheinlich wirklich, und ich bin jetzt da der Ritter, der ausreitet zur Verteidigung eines 8. Weltmeisters, ja, ganz furchtbar. Aber Marc ist wirklich ein toller Mensch. Ich mag den Menschen richtig, richtig gerne und ich habe Respekt vor dem Sportler Marc, dass da draußen 21 Fahrer oder wie viel gerade fit sind, versuchen schneller zu sein als er. Logisch.
Und auch einer, der, wie du sagst, wir reden hier von keinem Rentner. Der ist aktiv, der plant am nächsten Wochenende. Wir sind Mitte Mai, MotoGP in Le Mans steht auf dem Kalender, wenn ich mich nicht vertue.
Genau.
Der möchte angreifen.
Und schau mal, was der vor seinem Sturz, wie der die Honda bewegt hat. Ich habe so Respekt vor dem, wie er an die Grenzen der Physik geht. Selbst als Motorradfahrer, das kann ich mir nicht vorstellen. Dieses Motorrad auf, weiß ich nicht, 5, vielleicht 6 Quadratzentimeter Gummi, weil er braucht nur dieses bisschen Stück Vorderrad. Damit bewegt er das Ding. Was das Hinterrad macht, ist ihm scheißegal. Wir haben Bilder im Buch, wo du merkst, der Marc fährt das echt komplett nur übers Vorderrad. Dieses Genie zu haben, da, wenn ich davon 5% hätte, ich würde meinen Job sofort aufgeben.
Seid ihr auch zusammen mal gefahren, commuted irgendwo draußen?
Nein, sind wir nicht. Es gab nur eine lustige Szene vielleicht noch, zurückzukommen auf das Uber. Er hatte diese schwierige, langwierige Armverletzung und diese Diplopie, diese Doppelbilder. Und er hat mir diese ganze Krankengeschichte relativ haarklein erzählt. Wir haben auch Röntgenbilder im Buch und so weiter. Also du merkst schon, der Mensch hat einiges durchgemacht. Und zum Schluss, um das Gespräch zusammenzufassen, sage ich, du Marc, wenn ich mir vorstelle, dass du nochmal ein Rennen gewinnst, da stellt es mir wirklich die Haare im ganzen Körper auf. Und ich zeige ihm so meinen Unterarm, wo mir wirklich die Haare zu Berge gestanden sind, und er schaut dann ganz komisch. Dann letzter Abend, es ist Jänner und Madrid und schon dunkel, und wir warten auf den Uber vor seinem Haus. Und dann kommt so dieser zerlemperte Toyota ums Eck, und Marc verabschiedet es von mir, und plötzlich hängt mein 8-facher Weltmeister um den Arm, also um den Hals. Das war so eine rührende Szene. So offensichtlich hat er gemerkt, wie bewegend das auch für mich war und nicht für ihn. Ich hoffe, dass das im Buch rüberkommt, dass ich Marc wirklich mag.
Ich gehe schwer davon aus, vor allem wenn ich deine Wortgewalt kenne. Also ganz heißer Tipp zum Schluss, und Timing könnte kaum besser sein. Wir haben Mitte Mai, und gerade jetzt, diese Tage, ist das Buch erschienen. Also ganz frisch im Handel. Stichwort Werner Jessner, Stichwort Marc Márquez, Being Marc Márquez. Absolut heißer Tipp, eben nicht nur für Leute, die MotoGP im Blut haben.
Genau, das ist schon der Anspruch des Buches, dass es für jeden Sportfan und oder für jeden Athletenfan oder für jeden Menschenfreund, für jeden, der den Schicksale interessieren, für jeden, der sich denkt, ich bin jetzt ganz weit unten, wie komme ich wieder rauf? Bei Marc war der Oberarm rechts so derartig schief montiert aufgrund dieser multiplen Verletzungen, dass niemand mehr neben ihm sitzen wollte beim Essen, weil er den Ellbogen immer im Gesicht hatte, weil der Oberarm um 34 Grad verdreht war. Das heißt, die Hände waren zwar noch an Ort und Stelle, aber der Ellbogen nicht mehr dort. Wenn man sich heute die Bilder von Marc anschaut, bei seinen Comeback-Versuchen in den letzten Jahren, wie verdreht der Mann auf seinem Motorrad gesessen ist, das sieht man selbst durchs Rennleder.
Unvorstellbar. Also
unvorstellbar.
Diese,
ja, tatsächlich.
Die Leidensfähigkeit ist dann auch da nochmal auf einem komplett anderen Level. Ne?
Ja. Oder auch diese Diplopie, das ist dieses Doppelbilder. Immer wenn er auf den Kopf gefallen ist, bei Stürzen, was 3-mal in seiner Karriere der Fall war, sah er Doppelbilder. Das kannst du dir so vorstellen. Du sitzt beim Tisch und du hast 2 Gläser vor dir. Also du hast 1 Glas vor dir, aber du siehst 2 und du weißt nicht, nach welchem du greifen sollst, weil du es einfach doppelt siehst. Er beschreibt das sehr schön in seiner Moto2-Zeit, wo er den Titel gegen Stefan Bradl verloren hat, weil er das letzte Rennen nicht starten konnte. Da hat er noch zu Hause gewohnt, und rechts von seinem Bett stand ein Fernseher. Und er hat, das ist in der Früh das Erste, was er gemacht hat, dieses rote LED anzuschauen, um zu schauen, ob er 1 sieht oder 2. Aber es waren dann immer 2.
Jetzt ganz ehrlich, Werner, da fragt man sich schon, wie verrückt muss man sein, dass man dann auch nach so einer Geschichte mit solchen Themen immer noch auch dem Profisport die Treue hält. Wie würdest du einem Außenstehenden, der vielleicht das Ticken eines Rennfahrers nicht realisieren kann, wie würdest du so jemandem die Leidenschaft eines Marc Márquez erklären?
Ich glaube, das kann man nur erahnen. Wie ich ganz am Anfang in unserem High Five gesagt habe, das einzige Motorrad, wo ich weinen musste, war die Honda RC211V, das erste 1000 Kubik MotoGP-Bike von Honda, das ich fahren durfte, mal in Jerez. Und ich weiß, dass ich in der Auslaufrunde geweint habe, vor erstens Erleichterung und zweitens, weil das so schön war. Dieses Motorrad macht alles, was du willst. Und jetzt stell dir vor, du kriegst das Motorrad nicht nur für ein paar Runden, sondern für ein ganzes Jahr. Alles wird getan, damit du dich darauf wohlfühlst und du fährst damit so schnell, wie es irgendwie geht. Das ist eigentlich, schöner kann man sich nicht vorstellen. Das, was du liebst, kannst du machen, so oft, so schnell, so wild, so aufregend, wie du willst. Und du hast eine Armee von Menschen, die alles tut, damit du noch mehr Spaß hast.
Ich glaube, das war schon auch eine, ja, glaubwürdig. Also mir brauchst du es nicht sagen. Deswegen sage ich, ich erkläre es nicht mir. Erklär es den Nicht-Racern, was Leidenschaft bedeuten kann. Ne?
Was natürlich noch dazu kommt, Marc ist wahnsinnig kompetitiv. Der will gewinnen. 2. Platz, 3. Platz, ja, okay. Aber nein, gewinnen. Was geht ums Gewinnen? So tickt er. Es ist wirklich schwer zu erklären, wenn man es nicht spürt. oder wenn man nicht so sozialisiert ist. Marc will gewinnen, Marc will Spaß haben, Marc und das Motorrad, das ist ein natürlicher Wesenszustand.
Mir ist klar, du bist durchaus gut beschäftigt, aber bei dem Thema Buchschreiben, hast du schon den Neues im Kopf? Gibt es ein Thema oder eine Idee, wo du sagst, ah, das macht mich irgendwie an?
Es gibt ein konkretes Projekt am Tisch, das gerade in Verhandlung ist. Sicher weniger Herz dahinter. Allerdings wäre das nach einem achtfachen Motorrad-Weltmeister der nächste logische Schritt. Und jetzt dürfen alle raten, was es ist.
Da.
Ich verrate nichts.
Gut. Ich quetsche dich jetzt auch gar nicht weiter aus, weil ich krieg's sowieso nicht aus dir raus.
Vielleicht mache ich es auch gar nicht, weil ich bessere Ideen habe.
Aber ich kann schon jetzt sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf das Endergebnis, ob es eins gibt oder nicht. Du wirst sicherlich das ein oder andere Werk noch verlegen und egal, ob es ein Buch ist oder auch selbst, wenn es nur ein Artikel ist.
Sag nicht nur Artikel.
Entschuldigung, jawohl, ich mache eine hohe Wertschätzung für deine Artikel. Ganz gleich, ob sie in Mo erscheinen oder ich lese sie auch hervorragend gerne in der Autorevue auf Vierrädern. Also jederzeit ein Genuss. Ja, lass dich nicht bremsen. Ich hoffe, dass deine Fackel, deine Energie noch eine Weile weitergeht.
Ich spüre gewisse Zeichen von Altersmilde in mir. Wie du ja schon weißt, habe ich mir jetzt ein pazifistisches Motorrad gebastelt.
Ja, erzähl ganz zum Schluss noch dein Garagenprojekt.
Ich bin ja nicht Raucher und hätte in meinem Dorf immer gern eine Puch Monza mit 6 Gängen gehabt, die schwarz-gold war mit dem SPD im John Player Special Logo unten zwischen den Knöcheln auf dieser Abdeckung. Und jetzt im Alter habe ich mir eine Royal Enfield Interceptor umgebaut, genau in diesem Design, mit allem, was ich mir damals erträumt hätte, nur mit einem richtigen. Also, lest das neue Mo, da steht's drin.
Das übernächste.
Das übernächste.
Ja, ich habe schon Fotos gesehen und ich kann euch sagen, die Puch-Replika ist absolut perfekt gelungen. Güldener und schwärzer kann die Seele eines Motorradfahrers nicht sein.
Und mit diesem Motorrad muss ich dann auch niemanden überholen, außer es lässt sich nicht vermeiden.
Werner, ich habe mich super gefreut. Ich überlasse gerne noch ein bisschen den Ausklang meinem Gast. Gibt es noch, was du noch im Hinblick auch auf die 23er Motorradsaison noch im Kopf hast? Was sind deine To-Dos? Was juckt dich gerade? Was steht an neben dem letzten Finishing deiner Interceptor in vogelwildem Design?
Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich möchte wieder mehr Mountainbiken, als ich es im letzten Jahr geschafft habe. Ich kann es dir eigentlich, weißt du, ich lasse mich auch gern so treiben, so Projekte finden dich, weil ich mir jetzt vornehmen würde, im Juli fahre ich nach XY, nein, es ist uncool irgendwie. Ich hatte vor ein paar Jahren, hat sie mich mal gedrückt und habe mir gedacht, das war Pandemiezeiten, ich möchte gerne auf den Kolibergen sitzen. Du weißt sicher, wo die Kolibergen sind?
No.
Am Pierlinen, weißt du, wo der Pierlinen ist?
No.
Das ist in Karelien, du weißt, wo Karelien ist?
No.
In Finnland. Du weißt, wo Finnland ist?
Ja. Das war da oben.
Also Varadero, Seitenkoffer raufschalten und mal schnell rauf. So, das ist für mich Motorradfahren. Nicht planen, sondern in der Früh aufstehen, denken, wo wäre es schön, losfahren.
Ja, da sind wir wieder beim Eingangsstatement und der Berufung von Werner, der Freiheit. Ein Freier, ein glücklicher Freier, wie schön.
Sehe ich tatsächlich so, ja. Wenn mich jemand fragt, was möchtest du gerne tun oder du wärst jetzt Lottogewinner, müsstest nie wieder arbeiten, ich glaube nicht, dass ich mein Leben irgendwie ändern würde. Großartig.
Was für ein Statement. Werner, ich habe
Money Shot.
Werner, es war eine große Freude. Ich würde jetzt schon vorschlagen, dass wir auf jeden Fall noch eine Folgesession wir zwei nochmal machen, weil du bist so ein bunter Hund. In deinem Leben ist so viel schon passiert und passiert immer noch so viel und du lässt dich eben auch immer spontan motivieren zu vielen, wie du sagtest, verrückten oder depperten Geschichten. Wir sehen uns wieder, wir hören uns wieder und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du heute hier den Weg ins Studio zu unserem Bock'n'Roll Podcast mit mir gemacht hast. Herzlichen Dank, dass du dir deine Freiheit hast für eine Stunde nehmen lassen.
Pleasure, Kuti. Ciao.
Danke, Werner.
Ciao, danke dir.
Die Linke zum Gruße. Das war Bock'n'Roll, der Motorrad-Podcast von Ride Online und dem Mo Motorrad-Magazin. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt uns gerne eine Bewertung und abonniert den Podcast, um nichts zu verpassen. Auf rideonline.de findet ihr außerdem mehr zum Mo Motorrad-Magazin und zum Thema Motorrad und Motorrad-Lifestyle. Ride on und Ride Online.